Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigttext für das Erntedankfest in diesem Jahr ist die Lesung aus dem 2. Korintherbrief, die wir soeben gehört haben. Ich möchte sie verbinden mit einem anderen Satz, den Paulus in der Apostelgeschichte sagt und der auch die Überschrift für das Thema dieses Gottesdienstes gegeben hat. Sie können den Vers mitlesen. Paulus sagt dort am Ende einer Rede: Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus der Herr gesagt hat. Geben ist seliger als nehmen. Kleine Randbemerkung: extra sagt Paulus, was Jesus der Herr gesagt hat. Dieses Wort ist uns aber in den Evangelien nicht überliefert. Wir sehen daran schlicht, dass Jesus mehr gesagt hat, als in den Evangelien steht. Und es scheint aber ein geflügeltes Wort gewesen zu sein in der Gemeinde, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und wir kennen das ja alle auch mittlerweile als Sprichwort, möchte ich sagen. Geben ist seliger als Nehmen, auch in dieser alten Variante. In neueren Übersetzungen heißt es zum Beispiel: Geben macht glücklicher als Nehmen. In der Hoffnung für alle oder in der neuen evangelistischen Übersetzung. Und in der Volksbibel heißt es: Leuten was zu geben macht mehr Spaß, als nur etwas zu bekommen. Und ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Sie machen mich jetzt glücklich. Wem darf ich etwas geben? Wem darf ich etwas geben? Machen Sie mich glücklich. Ja, Friederike, mach mich glücklich. Fällt leicht, als wenn man sagt, darf ich Ihnen was geben, ne? Wenn ich jetzt gesagt hätte, also wer möchte 50 Euro mit sich, aber wenn ich sage, wer macht mich glücklich, dann haben Sie das genommen, ne? Ja, so ist das. Dieses Bibelwort und das, was ich gerade gemacht habe, ist übrigens wissenschaftlich untermauert. Ich las schon vor längerer Zeit, dass eine kanadische Sozialpsychologin in mehreren Studien herausgefunden hat, dass ein Zusammenhang zwischen persönlichem Glück und dem Weggeben, wohlgemerkt dem Weggeben von Geld, besteht. Danach sei die Behauptung, schreibt sie, dass Geld glücklich mache, widerlegt. Für das persönliche Glücksgefühl sei nicht entscheidend, wie viel Geld man habe, sondern wie man damit umgehe. Leuchtet uns sofort ein, ne? Diejenigen, die alles für sich behalten, seien unglücklicher als jene, die einen Teil ihres Geldes oder ihrer Zeit oder ihrer Fähigkeiten für andere aufwenden. Das passt zu einem weiteren Forschungsergebnis, das die US-Bevölkerung, also die amerikanische Bevölkerung, ich wette, aber wir können das für die Deutschen wahrscheinlich sogar noch mehr sagen, mit wachsendem Wohlstand nicht glücklicher geworden ist. Also, Glück scheint nicht nur etwas mit Haben zu tun zu haben. Es ist schon interessant, dass Jesus das zu dem Lebensmotto in der Welt macht: Geben ist seliger als Leben nehmen. Wir haben ja eher das Lebensmotto: Sorge dafür, dass du nicht zu kurz kommst. Ne? Schon interessant. Und wir kennen das aber auch. Es macht ja wirklich Freude, etwas weiterzugeben an Geld, aber auch an Zeit, an Erfahrungen, an Zuwendung. Und wie schön ist es, wenn man etwas weitergibt, jede Lehrerin, jeder Lehrer, aber auch irgendwie alle Menschen, die im Bereich mit Menschen zu tun haben, wie schön ist, wenn was in Herz fällt bei den anderen, was ich geben konnte. Und auf diesem selbstlosen Geben beruht überhaupt ein ganz großer Teil unseres Lebens, sonst würde Leben nicht funktionieren. Eltern geben etwas an ihre Kinder weiter, was so groß und so viel ist an Kraft, Zuwendung, schlaflosen Nächten, Muttermilch und Zeit, dass die Kinder nie mehr gut machen können. Kein Kind kann das gut machen. Und es muss es auch nicht, denn wir haben sie in die Welt gesetzt und nicht sie uns. Und das, was es schön macht, ist ein schlichtes Danke und von Herzen. Gedanke ist die Währung, in der man zurückzahlt. Und unsere Gesellschaft beruht darauf, dass Menschen sich ohne Berechnung füreinander einsetzen. Wir haben hier schon in Gottesdiensten die Freiwillige Feuerwehr um unsere Kirche fahren hören. Ist doch toll, dass es solche Menschen gibt. Und wir können nur sagen, danke, dass ihr das macht, ehrenamtlich. Und viele andere auch. Es ist der Schmiere unserer Gesellschaft, dass Leute bereit sind zu geben. Danke. Auch Nichtchristen und Menschen aus anderen Religionen tun das. Und die Motive sind ganz unterschiedlicher Art. Der stärkste Impuls, dass man hilft, ist wohl das Mitleid. Das Mitleid, weil die Not anderer Menschen unser Herz rührt. Wir haben das jetzt bei der Flutkatastrophe erlebt, hier in der Nähe und auch weiter, wie Menschen bereit waren zu spenden und auch sich einzusetzen, bis hin, dass Feuerwehrleute ihr Leben gelassen haben, auch hier in unserem Kirchenkreis. Geben. Sie haben sich gegeben. Wir haben so viel eingesammelt an Spenden, über 60.000 Euro hier im Kirchenkreis, dass wir das weitergeben konnten an die Leute, die noch mehr Not hatten als hier im Kirchenkreis, für die Ersthilfe. Dann gibt es auch andere Beweggründe, wie man fühlt sich für eine empfangene Wohltat eines anderen zum Geben verpflichtet. Also du bitte jetzt nicht, fühlt sich verpflichtet. Oder man weiß sich einem religiösen Gesetz verpflichtet. Im Islam zum Beispiel gibt es die sogenannte Armensteuer. Ein wohlhabender Muslim soll 2,5% seines Einkommens für Arme geben. Und so geben auch Christen, ich vermute, etliche hier unter uns tun das auch, wie selbstverständlich jeden Monat ihren Zehnten, den sogenannten Zehnten. 10% ihres Einkommens, jetzt von mir aus die Steuer, von mir aus auch die Versicherung abgezogen, Kirchensteuer natürlich auch. Und dann von dem, was noch überbleibt, gibt man 10%. Machen, denke ich, etliche hier. Eine gute, gute Regel. Geben gehört zum Menschsein dazu. Gewiss, es gibt auch unlauteres Geben, wenn man dadurch Anerkennung und Ehre gewinnen möchte. Es gibt ja auch diese Spendenballs, ne? Haben Sie die schon mal im Fernsehen gesehen, für die dann da so Spendenbälle machen, ne? Und dann fließt echt Knete darüber, ne? Also ist schon wirklich so. Aber es hat manchmal so ein Geschmäckle. Und es gibt ja auch die christliche Variante dieser Art, dass wenn man auf irgendeine Weise wenigstens Menschen und vielleicht auch Gott meint, gefallen zu wollen oder zu müssen, oder dass man denkt, man ist es ihm schuldig, jetzt was zu geben. Aber manchmal denke ich mir, besser unlauter als gar nicht geben, ne? Ich möchte nun aber auf einen Aspekt des christlichen Gebens zu sprechen kommen, das Paulus in den Mittelpunkt rückt, zusätzlich zu den Dingen, die er auch anführt und die zwischenmenschlich schon normal sind. Denn es ist interessant, dass in den Ausführungen, die Paulus gibt, wo er die Gemeinde in Korinth ermuntert zum Geben für die Not in Jerusalem, er nicht zuallererst bei der Not der Jerusalemer Christen ansetzt, die vermutlich durch massive Einschüchterung, durch politisch-wirtschaftliche Benachteiligung und eventuell auch durch eine Hungersnot in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Wir erfahren von Paulus gar nichts über die Situation der Jerusalemer. Interessant, ne? Die äußere Not ist der Anlass, dass geholfen werden muss, aber Paulus will nicht nur Mitleid erregen, zwischenmenschliches Mitleid erregen. Und dazu kommt, dass er auch den Korinthern nicht sagt, also zumindest nicht primär, das kommt schon vor zwischen den Zeilen, aber ist nicht sein Hauptgrund, ihr habt genug, jetzt gebt mal ab. Ja, sie hatten genug und konnten deswegen abgeben, aber das ist nicht der Hauptgrund des Gebens. Also weder Mitleid noch ihr habt viel und ihr müsst abgeben. Also nicht so Moralin, ne? Vielmehr ruft er den Korinthern etwas in Erinnerung, was nur Christen haben, nur wir. Er ruft den geistlichen Reichtum, den himmlischen Reichtum in Erinnerung, den er im Auftrag Christi den Korinthern gebracht hat. Er schreibt kurz vor unserem Predigttext Folgendes: Ihr seid in jeder Hinsicht reich geworden. Und jetzt nicht an Geld. Ihr seid in jeder Hinsicht reich geworden. Im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis, in allem Eifer und in der Liebe. Und jetzt kommt die Folgerung. So gebt nun auch reichlich bei dieser Wohltätigkeitsaktion. Also, noch einmal. Ihr seid reich geworden, nicht an Geld, sondern an Glauben und Erkenntnis. Ist doch interessant, ne? Finde ich. Ist mir echt bei der Predigtvorbereitung selber wie Schuppen von den Augen gefallen, wie er das begründet. Merken wir, was hier passiert. Ich drücke es mal einmal so aus: Ein immaterieller Reichtum führt zu materiellem Geben. Ein immaterieller Reichtum führt zu materiellem Geben. Also, ich merke, Jesus ist da und sage, dafür kriegst du das. Nicht, ne? Man könnte es auch anders formulieren, etwas prosaischer: Himmlischer Reichtum führt zu irdischem Geben. Ist das nicht erstaunlich? Wir können ja auch die Gegenprobe machen. Wir alle wissen, materieller Reichtum muss überhaupt nicht zu materiellem Geben führen. Überhaupt nicht. Viel materiell zu haben, führt nicht automatisch zu Freigebigkeit. Oft im Gegenteil. Wer viel hat, ist auch viel beschäftigt, das, was er hat, auch zu bewahren und zu vermehren. Und wir müssen da nicht mit den Fingern auf die geizigen Reichen zeigen, sondern wir können da unser eigenes Herz prüfen. Aber noch einmal, Paulus sagt, ihr seid in jeder Hinsicht reich geworden, im Glauben, im Wort und in der Erkenntnis. Das heißt, du Christenmensch, der du Gott kennst und Jesus kennengelernt hast, nimm wahr, was Gott dir alles gegeben hat. Nimm das wahr. Nicht nur, dass du irdisch genug hast an Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf, sondern vor allem, was du an himmlischen Gütern bekommen hast, an himmlischen Geschenken. Die Gnade in Jesus, seine Liebe, seine Vergebung, sein Leben. Wir haben eine Heimat im Himmel, die uns niemand nehmen kann. Paulus sagt an anderer Stelle über diesen Reichtum Gottes im Epheserbrief: Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. So gehören wir zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen den unendlichen Reichtum seiner Gnade, eben weil wir zu Christus gehören. Das ist der Reichtum, von dem Jesus sagt, dass ihn weder Motten noch Rost fressen können, noch Diebe stehlen. Nichts Innerweltliches kann das kaputt machen. Keine Krankheit, kein Tod, keine Armut. Diesen Reichtum haben nur wir. Nur wir. Ist uns das bewusst? Und bedenke, du bist so reich, nicht weil du es verdient hast, sondern es ist ein reines Geschenk. Wir können nicht Gottes Leben uns erarbeiten, er schenkt es uns. Und bedenke, Gott liebt dich nicht, weil du ihn irgendwann mal überredet hast. Also es gab ja nicht mal eine Zeit, wo Gott gesagt hat, also den Martin, den liebe ich jetzt nicht, jetzt hat er ein paar Mal gebetet, ne, und jetzt liebe ich ihn. Ne. So funktioniert ja die Liebe Gottes nicht. Er hat mich geliebt und dich auch, bevor ich überhaupt geboren wurde. Und die vielen Jahre meines Lebens, wo ich ihn links liegen gelassen habe, da war seine Liebe auch da, weil er reich ist an Erbarmen und nicht an Knöserigkeit und Geizigkeit. So ist Gott. Dieser Reichtum, der gehört zu seinem Wesen und wir haben daran teil. Sein Wesen ist, geben ist seliger als nehmen. Das ist Gottes Wesen. Er gibt im wahrsten Sinne des Wortes alles. Sein Leben gibt er hin in Jesus. Und dann können wir nehmen, das ewige Leben können wir nur nehmen. Da können wir nichts dazugeben, nichts, nur nehmen. Da in Bezug auf diese Wirklichkeit gilt, nehmen macht selig. Und am eindrücklichsten für mich bei den Worten, bei den Spendeworten im Abendmahl, wenn wir unsere Hände aufmachen und jemand sagt, Christi Leib für dich gegeben. Ja, was sollen wir denn da machen? Da können wir doch nur sagen, danke. Amen. Für mich gegeben, dann nehme ich es nämlich und habe dieses ewige Leben. Das ist der größte Reichtum, den Christen haben. Und das ist das Wesen, die Art Gottes. Und darüber können wir nur staunen, finde ich. Ich möchte dich fragen, merkst du das noch? Oder ist dir das Staunen über diesen Reichtum der Gnade Gottes abhandengekommen? Wir stehen in einer großen Gefahr. Auf einmal nehmen wir auch das für selbstverständlich. Oder wir stellen Ansprüche. Auf einmal stellen wir Ansprüche. Jetzt habe ich so lange mit Gott gelebt und werde mit 70 krank, wie kann er mir das zumuten? Auf einmal sind Ansprüche in unserem Herzen. Und wir vergessen den Reichtum der Gnade Gottes. Bitten wir, dass Gott wieder das Staunen in unser Herz legt über den Reichtum der Gnade Gottes, über seine Liebe, über sein Leben, das nie vergeht, über Christus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wer das wieder im Herzen erkennt und spürt, der wird erstmal froh, fröhlich. Ach ja, so ist es. Danke, dass du mir wieder das in Erinnerung gerufen hast. Und ich glaube, das macht uns zu fröhlichem Geber irdischer Dinge. Zumindest redet Paulus so. Nicht aus Zwang, sagt er, sollt ihr geben, sondern freiwillig, so wie Gott gegeben hat, unverdient. Deswegen gefällt mir auch die Übersetzung besser, geben ist seliger als nehmen, als geben macht glücklicher als nehmen, denn es schwingt bei selig das Wesen Gottes mit. Wir bekommen Anteil an der Seligkeit des Himmels und im Himmel ist deswegen so viel Seligkeit, weil dort gegeben wird. Und an diesem Wesen bekommen wir Anteil. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die tiefste Begründung für das christliche Geben. Der immaterielle Reichtum führt zu materiellem Geben, himmlischer Reichtum führt zu irdischem Geben. Und dann soll jeder geben, was er kann. Ist auch interessant, Paulus sagt nicht, du musst jetzt das und da, mach keine Regel. Gib so, wie du kannst, sagt er. Und da sollen wir auch nicht gucken, was der andere gibt, sondern vor Gott und dann geben. Noch eine Schlussbemerkung. Wir müssen damit nicht unseren irdischen Verstand ausschalten, wo und wem wir etwas geben. Schon im Neuen Testament wird davor gewarnt, dass man nicht die Faulheit der Menschen unterstützen soll durch das Geben. Wird im Neuen Testament extra gesagt. Es gibt doch einige, die das ausnutzen. Denen soll man lieber sagen, geh arbeiten. Aber dieser Missbrauch sollte nicht unseren Geiz und das Festhalten am Besitz in einer ungesunden Weise rechtfertigen. Aber wie gesagt, das Geniale bei Paulus finde ich, dass er nicht sagt, du böser Geizhals, sondern dass er uns immer wieder in die Gegenwart des reichen Gottes ruft, der seinen Reichtum an Gnade auch mit dir und mit mir teilt. Und wenn du in deinem Herzen merkst, und ich merke es oft in meinem, dass Geben mir schwerfällt, und viele kennen das, oder man einen Hang zum Geiz hat, oder nur zum sorgenvollen Festhalten, dann halte dir vor Augen, wie Gott ist. Halte dir vor Augen, alles ist vergänglich, Gott aber bleibt. Du bist reich, ob mit und ohne Geld, singt Jürgen Werth. Halte dir das vor Augen, bis du es merkst. Halte dir vor Augen, was du an himmlischen Gütern umsonst bekommst. Wir sind reich, ein Reichtum, den uns nichts und niemand geben kann. Wir sind verbunden mit der größten Fülle. Immateriell gewiss, aber wirklich, es ist eine Wirklichkeit. Wenn man das spürt, kommt Freude ins Herz. Und dieses Erkennen des Reichtums Gottes in uns, das alleine wird dein Herz so verwandeln, dass du zu einem freudigen Geber oder einer freudigen Geberin wirst von Geld, Zeit und Zuwendung. In dem Maß, wie du es irdisch kannst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst Gottes Liebe in euer Herz, in unser Herz fallen. Einige Hinweise an dieser Stelle für unsere Gemeinde. Zum einen laden wir ein, heute Nachmittag zum CVJM-Café im Vereinshaus an der Gerhard-Bergmann-Straße um 15 Uhr. Übrigens findet heute ist ja auch Tag der Deutschen Einheit, eine Dankesveranstaltung der Allianz Lüdenscheid in Lüdenscheid um 15 Uhr. Es ist leider das Wetter ein bisschen bescheuert. Warum sollte es am Erntedankfest anders sein als sonst das ganze Jahr? Also da findet eine Veranstaltung statt in Lüdenscheid. Und eine Dankfeier.